Ja, bin ich jetzt auf Sendung? Okay, bestens. Ja, ich freue mich, wieder mal hier zu stehen. Wenn man nicht mehr so im Alltag allzu sehr angebunden ist, kann man sich auch Zeit nehmen zum Vorbereiten, und das hat auch wirklich gebraucht. Ja, aber ich kann auch Oliver nur gratulieren zur Wahl von dieser Themenserie Ich bin Worte im Johannesevangelium. Für Christen steht Christus im Zentrum. Und in diesen Worten steht Christus im Zentrum. Ja, ich bin auch beeindruckt, mit welcher Tiefe Oliver bislang an die Arbeit, an den Texten gegangen ist. Ich finde, es ist hohe Qualität, er macht sich sehr viel Arbeit. Finde ich begeisternd. Gut, ich möchte gerade mal mit der Textlesung beginnen. Es steht im Johannes 10, ab Vers 11. Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe. Der bezahlte Knecht aber, der nicht Hirt ist und dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen, lässt die Schafe im Stich und flieht. Und der Wolf reißt sie und zerstreut sie. Er flieht, weil er nur ein bezahlter Knecht ist und ihm an den Schafen nichts liegt. Ich bin der gute Hirt. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich führen und sie werden auf meine Stimme hören. Dann wird es nur eine Herde geben und einen Hirten. Deshalb liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu nehmen. Niemand entreißt es mir, sondern ich gebe es von mir aus hin. Ich habe Macht, es hinzugeben, und ich habe die Macht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Dieses Hirtenbild ist eines der ganz eindrücklichen Bilder in der ganzen Bibel. Eines der bekanntesten Texte ist ja auch der Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Und ja, es kommt auch, oder ist auch viel Romantik dabei, unsere schönen malerischen Bilder von Hirten und ihren Herden, auch wenn es nicht mehr so alltäglich ist bei uns, aber irgendwie hat das seine Wirkung bei uns. Und so ist es dann auch im Text selber, wenn wir so da schauen, eben im Johannes 10, was Jesus dazu sagt, der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Die Schafe hören auf seine Stimme. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er ihnen voraus und die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Ja, diese Bilder sind vielen ein großer Trost und auch eine Ermutigung im Leben geworden. Einfach eindrücklich, Halleluja. Jetzt nehme ich jedoch einen abrupten Moduswechsel vor. Ein krasser Stimmungswechsel. Wenn wir dieses Kapitel im Johannesevangelium lesen, merken wir, es wird verdammt todernst. Im Anschluss an diese Worte von Jesus heißt es, Wegen dieser Worte kam es unter den Juden erneut zu einer Spaltung. Viele von ihnen sagten, er ist von einem Dämon besessen und redet im Wahn. Warum hört ihr ihm zu? Andere sagten, so redet doch kein Besessener, kann ein Dämon die Augen von Blinden öffnen? Sorry, in einer Predigt darf man das Wort verdammt nicht verwenden, das weiß ich. Aber sie haben Jesus verdammt aufgrund seiner schönen Worte. Es heißt im Vers 31, da hoben die Juden wiederum Steine auf, um ihn zu steinigen. Bereits im Kapitel 8, 59 heißt es, da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und verließ den Tempel. Aber im Kapitel 10 heißt es dann nochmals, wieder suchten sie ihn festzunehmen. Er aber entzog sich ihrem Zugriff. Jetzt sind wir im richtigen Modus, um diesen Text zu lesen. Und ich meine es im Fall sehr ernst. Das ganze Johannesevangelium ist durchzogen von vielen Auseinandersetzungen. Ständig wird Jesus in Frage gestellt. Sie greifen ihn an, sie widersprechen ihm. Sie finden es eine unsägliche Zumutung, was er ihnen da alles auftischt. Es ist nicht ganz einfach, alle Anschuldigungen zu verstehen, welche gegen Jesus gerichtet wurden. Es geht eigentlich um Folgendes. Das ganze Volk war ja schwanger mit einer brennenden Sehnsucht nach dem verheißenen Messias, dem angekündigten Retter und Befreier. Wir nehmen wahr, dass in Europa der Krieg zurückgekehrt ist. Es macht uns Angst, obwohl es 2000 Kilometer von uns entfernt ist. Wir hören, was die russische Besatzungsmacht mit der ukrainischen Bevölkerung macht. Ihre Häuser werden enteignet. Einige sind bereits umgesiedelt worden. Wir hören von Kindern, die entwurzelt, deportiert und in russische Pflegefamilien umplatziert worden sind, um sie umzuprogrammieren. Das Volk Israel war damals nicht 2000 Kilometer entfernt, es war mittendrin. Die waren ein besetztes Land, sie wurden unterdrückt und ausgequetscht. Ja, sie waren krank vor Sehnsucht nach dem Erlöser. Und jetzt taucht dieser Jesus auf. Ja, aber ich habe so Fragezeichen. Also im Kapitel 9, im vorhergehenden Kapitel, heilt er einen Blindgeborenen. Also er macht Heilungswunder. Aber das hat der religiösen Führungselite nicht gepasst. Sie bedrohten den Geheilten. Was hat er mit dir gemacht? Wie hat er deine Augen geöffnet? Kapitel 9. Sie wollten aus ihm ein Bekenntnis gegen Jesus herauspressen. Und er antwortete sehr pragmatisch, der geheilte Blinde: Darin liegt ja das Erstaunliche, dass ihr nicht wisst, woher er kommt. Dabei hat er doch meine Augen geöffnet. ihr, die religiöse Elite. Wir wissen, dass Gott Sünder nicht erhört. Wer aber Gott fürchtet und seinen Willen tut, den erhört er. Noch nie hat man gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen geöffnet hat. Wenn dieser nicht von Gott wäre, dann hätte er gewiss nichts ausrichten können. Und die Antwort der Pharisäer war, sie hatten ihn aus der Synagogengemeinschaft rausgeworfen. Dieser Jesus, irgendwie, der ist schon besonders. Aber sie hatten klare Vorstellungen, was der verheißene Messias zu tun gehabt hätte. Sie kannten Bibelstellen wie zum Beispiel Prophet Micha, Kapitel 5. Er wird auftreten und ihr Hirt sein in der Kraft des Herrn, in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Herrn, immer wenn es in der Bibel groß geschrieben ist, könnt ihr wissen, das ist falsch übersetzt. Es steht für Yahweh. Und Yahweh heißt, ich bin für dich rettend und heilend da. Aber die Menschen haben einen Herrn daraus gemacht. Aber jedes Mal, wenn es groß steht, könnt ihr wissen, da steht Yahweh. Und wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, da merken wir, bei den Juden hat viel mehr mitgeschwungen, als es bei uns mitschwingt, wenn wir hören, ich bin der gute Hirte. Da sind die Quellen, auf denen sie aufgebaut waren. Sie werden in Sicherheit wohnen, denn nun wird er groß sein bis an die Grenzen der Erde und er wird der Friede sein. Das wussten die Juden. Oh, das soll geschehen. Oh, der Gott. Oder sie kannten Hesekiel 37. Dann werden sie mir Volk sein und ich werde ihnen Gott sein. Mein Knecht David wird König über sie sein und sie werden alle einen einzigen Hirten haben. Hier ist wieder die Verbindung König und Hirte. Und nun kurft dieser Jesus herum, aber er kooperiert nicht mit ihnen. Drum auch ein Nein. Der Messias, ja, er wird ein mächtiger König sein, aber er soll sich bitte an unsere Vorgaben halten und seine Macht soll er dazu verwenden, genau das zu tun, was wir von ihm erwarten. Das war der Konfliktstoff. Wir geben das Programm vor. Er soll mit seiner Macht unser Programm durchsetzen. Das geht doch nicht. Was denkt der, wer er sei? Sein erstes Wunder in der Aufzählung nach dem Johannesevangelium, er verwandelt Wasser in Wein an einer Hochzeit. Dafür ist der König nicht geboren. Und als zweites Zeichen, was er macht, Johannes 2, er machte eine Geisel aus Stricken und trieb sie alle aus dem Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern. Das Geld der Wechsler schüttete er aus, ihre Tische stieß er um und zu den Taubenhändlern sagte er, schafft das hier weg, macht das Haus meines Vaters nicht zur Räuberhöhle oder Markthalle. Hey, die religiöse Führungselite, die, ja, auch sie waren unter der Besatzungsmacht, aber sie waren clever. Sie nutzen das System aus. Und sie hatten ein sehr lukratives Opfersystem entwickelt. Oh ja, die unheiligen Münzen der Römer, dieser Heiden, das hat in unserem Tempel gar nichts verloren. Wir erfinden eine heilige Währung. Alle, die hier opfern wollen, müssen ihr Geld zuerst in die Währung wechseln. Aber leider ist der Umwandlungssatz schweineteuer. Aber für das Heilige darf es ja etwas kosten. Hey, und die Kassen der religiösen Oberschicht klingelte kräftig mit den unheiligen römischen Münzen. Ja, sie sehnten sich nach einem starken König, aber er sollte sich ihren destruktiven Spielregeln bitte unterordnen. Und Jesus hält ihnen den Spiegel vor. Kapitel 10, Vers 7 und 8. Amen, Amen, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Das System, das diese Welt zugrunde richtet, ist das Recht des Stärkeren. Und diejenigen, die in Führungspositionen sind, sind meist die Stärkeren. Und sie setzen die Macht dazu ein, damit die Untergebenen ihnen zu dienen haben. Jesus nennt sie Diebe. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Wir sind gerade Zeitzeugen, wie politische Systeme in unserer Welt umgekrempelt werden. Da ist einer, demokratisch gewählt, versteht sich, gewählt und krempelt das ganze Regierungssystem um. Man kann nicht gerade behaupten, dass es vom Guten ins Schlechte umgebaut wird, denn dass es so weit gekommen ist, zeigt auch, dass es so gut auch nicht war. Aber es krempelt sich um vom nicht so Guten ins deutlich Schlechtere. Also man muss sagen, für die Machthaber ist es zum Besseren. Man muss immer aufpassen, wenn man dann die Machthaber so runter macht. Wir machen genau dasselbe, wir haben einfach die Macht nicht. Aber in diesen Bereichen, wo wir die Macht haben, schauen wir auch zuerst für uns. So ist der Lauf der Welt. Und die Mächtigen nutzen ihre Macht aus, damit alles zuerst eben ihnen dient. Die Machthaber, ja, sie wollen die Bodenschätze der anderen Nationen, klar. Sie sind Diebe und Räuber. So nennt Jesus sie. Jesus ist auch neuer Präsident geworden. Und als neuer König krempelt er unser menschliches System auch radikal um, aber vom Schlechten ins Gute. Sein Regierungsprogramm lautet: Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe. Ja, es kommt dreimal, ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Deshalb liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe. Also nicht die ihm Anvertrauten haben, dem Hirten zu dienen, sondern der Hirte dient ihnen. So hat Jesus unser System umgekrempelt. Hört ihr das upside down heraus? Und ich kann euch sagen, das ist nicht einfach eine religiöse Geschichte. Das ist harte Politik, die Jesus hier in Frage stellt. Jesus ist nicht als religiöser Heiland gekommen. Auch. Aber das ist vielleicht ein Viertel der Miete. Das Programm dieser Welt, das läuft seit Tausenden von Jahren exakt nach demselben Muster. Wo Herrscher und Regierungen ihre Macht missbrauchen, bedrohen sie die Freiheit, die Gerechtigkeit und das Leben insgesamt. Nach dem Schock des Zweiten Weltkrieges errang man ein Stück weit eine Ordnung. Die Nationen traten zusammen, verkündeten im Dezember 1948 die Erklärung der Menschenrechte. Die Idee der Rechtsstaatlichkeit, sie geht davon aus, dass das Recht über der Macht steht. Also die Mächtigen haben sich auch an Rechte zu halten. Und dies hat mindestens einem Teil der Welt eine etwas entspanntere Zeit von etwa 70 Jahren beschert. Und das hört man wenig, aber bis 2015 hat beispielsweise weltweit der Hunger stetig abgenommen. Bis 2015. Meine Generation hatte das Privileg, in diese Welt oder in diese Zeit hineingeboren zu sein. Das ist weltgeschichtlich gesehen jedoch eine bemerkenswerte Ausnahme. 70 Jahre. Eben, wenn man mitbekommen hat, wie es in anderen autokratisch geführten Ländern gelaufen ist, in dieser Zeit war es ja nicht gut. Aber insgesamt brachte es eine Verbesserung mit sich. Und jetzt scheint es, dass die Macht weltweit wieder überhand nimmt. Und es ist ein Back to Normal im Fall. Krieg, Unterdrückung, Ausbeutung, Ungerechtigkeit, der Stärkere gewinnt. Das ist das Normale in dieser Welt. Das war zur Zeit von Jesus so. Das war zur Zeit der Ägypter so, als sie Israel versklavten. Das kann man Napoleonkriege und alles, was da durchgegangen ist, die Weltkriege und so weiter. Der König Jesus hat diese Ordnung über den Haufen geworfen. Er brachte nicht einfach eine neue Lehre, er hat sie gelebt. Er hat den Menschen unabhängig von ihrem Status die Würde zurückgegeben. Man könnte behaupten, das hat doch keine Chance. Ich kann dir nur sagen, wenn der oberste Machthaber, der Allmächtige, dieses Programm ansagt, lebt und umsetzt, wer bist du dann, um zu sagen, lieber Allmächtiger, ich weiß es besser. Wir haben es noch nie bewiesen. Wenn man alle Regierungsprogramme liest und hört, die vor den Wahlen verkündigt worden sind, da wurde immer Heil verkündet. Bessere Zeiten. Und wir haben jedes Mal bewiesen, dass es nicht funktioniert. Ich bin der gute Hirt. Man könnte vom Sinn her auch übersetzen, ich bin der gute Chef. Ich bin der gute Vorgesetzte. Ich bin der gute Premierminister. Ist ja interessant, dass wir in unserem Vokabular Minister haben. Das kommt aus dem lateinischen Ministrare, dienen. Ich bin Minister zum Dienen eigentlich. Aber das wird natürlich zur Farce. Man könnte auch übersetzen, ich bin der gute Machthaber. Ich bin der gute Regierungschef, der gute König. Wir hatten es ja vorher von diesem Vers aus Micha 5. Da wird das verbunden, das Hirte und das Ich Bin, das Göttliche. Er ist das Modell. Und die Folge wird sein, sie werden in Sicherheit wohnen. Denn nun wird er groß sein bis an die Grenzen der Erde und er wird der Friede sein. Das geht aber nur mit diesem Upside Down. Keine andere Chance. Und statt auszubeuten, sagt Jesus, ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Ich muss hier noch kurz etwas klarstellen, was wir als Christen verzerrt haben. Die Lebenshingabe, wir haben den Opfercharakter herausgestrichen. Das ist eigentlich richtig so, aber sehr einseitig. Dass Jesus sein Leben hingegeben hat für die Schafe, steht für die neue Lebensordnung. Jesus hat sie uns vorgelebt. Heil hat sich nicht nur ausgebreitet, weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Heil hat sich auch ausgebreitet, weil die Jünger und Nachfolger von Jesus diese Lebenshaltung übernommen haben. Und Zeit reicht eigentlich nicht, aber ich muss es so sagen. Jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, wir haben dann den Opfercharakter vor Augen. Aber eigentlich, das stimmt ja auch, aber es erinnert uns daran, was unser Lebensprogramm ist, dass auch wir unser Leben hingeben für einander. Wir müssen nicht gleich das Leben so hingeben, aber die Interessen der anderen höher werden als unsere. Es ist ein Regierungsprogramm von unserem König. Und wenn du sein Jünger sein willst, musst du entscheiden, wohin du gehörst. Jesus kann sagen, sie sagen mir, Herr, Herr, aber ich kenne euch gar nicht, weil ihr nicht tut, was ich sage. Jüngerschaft ist nicht eine Option, es ist ein Befehl. Und es ist nicht ein Befehl unter eine Herrschaft, die uns knechtet, sondern es ist das Programm, das in die Freiheit führt. Nur so eben wird Freiheit sein in dieser Welt. Ja, aus Zeitgründen jetzt nur noch ein einziges Beispiel, wie das aufgenommen wurde. 1. Petrus 5, da richtet sich der Petrus an die Führungselite der Gemeinde. Eure Ältesten ermahne ich als Mitältester. Schon dieser Begriff, er nennt sich nicht König, er nennt sich nicht Chef. Ältester hat eine andere Connection. Und ich bin nicht ich der Apostel Petrus, ich bin der Mitälteste. Wir haben die gleiche Augenhöhe. Und Zeuge der Leiden Christi, er ist auch ein Zeuge, der das lebt. Es kostet was, wenn man nicht die eigenen Interessen zuerst nimmt. Der auch an der Herrlichkeit teilhaben soll, die sich offenbaren wird. Weidet die euch anvertraute Herde Gottes nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie Gott es will. Auch nicht aus Gewinnsucht, und jetzt haben wir es wieder, sondern mit Hingabe. Seid nicht Beherrscher der Gemeinden, sondern Vorbilder für die Herde. Da sehen wir, das Programm ist angekommen in den Gemeinden. Unter den Christen, wenn dann der oberste Hirt erscheint, werdet ihr den nie verwelkenden Kranz der Herrlichkeit empfangen. So dann, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Man kann ja nicht nur sagen, die da oben sollen zu ihnen beginnen. Es ist auch umgekehrt. Das ganze System ist anders. Alle begegnet einander in Demut, denn Gott tritt den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er seine Gnade. Gemeinde ist kein Spielplatz. Kein, wenn ich Zeit und Lust dazu habe, bin ich auch dabei. Da wird nicht Unterhaltung geboten. Kann auch schöne Unterhaltung sein, aber da trifft sich die Herde unter dem neuen König, unter dem guten Hirten. Und hier üben wir gemeinsam die neue Lebensordnung ein. Die Königsherrschaft von Gott, die ist nicht geografisch eingegrenzt. Und man kann auch nicht sagen, die Gemeinde ist die Königsherrschaft Gottes. Aber die Gemeinde ist der Raum, wo die Prinzipien der Königsherrschaft Gottes eingeübt und gelebt werden. Das ist sein Plan, wie seine Weltherrschaft aufgebaut wird. Nicht mit Raketen, nicht mit Soldaten, nicht mit Macht, sondern mit Jüngern. Mache zu Jüngern alle Völker und lehret alle Völker alles halten, was ich euch geboten habe. Das ist nach Matthäus, wenn wir beim Johannes bleiben, da kommen wir darauf zurück, da sagt Jesus noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch. Er hat ein Friedensprogramm wirklich. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das Muster, das Jesus gebracht hat, ist unsere Vorgabe. Und es ist ein logisches Muster, weil Macht ist unlogisch. Der starke Mann im Kreml, der kann nicht einfach ins Lebensmittelgeschäft einkaufen gehen. Der braucht Leibwächter. Der ist Gefangener seiner Macht. Das sind die Früchte der Macht. Macht ist sowas von doof, sowas von dumm. Das Programm von Jesus führt dazu, eben Friede sei mit euch. Nachdem er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen, Heiligen Geist sollt ihr empfangen. Und das, ja, möchte ich am liebsten auch so sagen, Heiliger Geist sollt ihr und wir alle empfangen, um eben in diesem Programm zu leben, das die Welt umgekrempelt hat. Und das wäre jetzt ein neues Thema. Es hat sehr viel umgekrempelt, aber wir haben etwas vergessen, um was es Jesus wirklich ging. Und wenn die irgendwie Milliarde Christen auf dieser Erde das wieder verstanden haben, dann krempelt es diese Erde um. Dazu sind wir aufgerufen und da haben wir unseren Anteil dran. Jeder an dem Ort, wo er will. Sorry Doris, du hast mir diese Woche erzählt, du warst im Spital, musstest irgendeiner Untersuchung oder was. Und als du zurückkamst, bist du einer Dame begegnet, die hatte ein Problem. Und sie ist dann Wasser holen gegangen, noch muss sie schauen, dass das Wasser irgendwie heil ankommt. Und als sie dann abgeholt wurde, sagte sie ihrem Chauffeur, könntest du diese Dame nicht noch schnell nach Hause fahren? Ja, das mache ich gerne. Das sind Hirtendienste. Halleluja, wo wir alle dort, wo wir reinlaufen, unsere Aufgaben haben. Wir müssen nicht die Mächtigen sein. Nein, wir müssen es dort, wo wir unsere Möglichkeiten haben. Wir haben das Programm Jesu in unseren Herzen. Halleluja. Amen. Okay. Jesus, du bist mitten unter uns als der, der das vorgelebt hat. Danke, dass du uns hineingerufen hast in dein Reich. Und danke für das, was du uns vorgelebt hast. Und danke, dass du nicht eine Theorie verbreitet hast und uns Regeln befohlen hast. Du hast den ersten Schritt gemacht. Du bist hin und hast es bis zum Ende durchgezogen mit deiner Lebenshingabe. Herr, du bist sowas von unbegreiflich gut und genial. Ja, dein Heiliger Geist soll uns neu erfüllen und ausrüsten, unseren Job zu tun und das weiterzuleben, was du uns vorgelebt hast. Herr, beweg du uns, beweg durch uns diese Welt. Amen.